Vis-à-vis.
Pfarrer Neeg, warum braucht es im Erzbistum eigentlich einen eigenen Erinnerungsbeauftragten?
Also wir haben festgestellt, dass es sinnvoll ist, das zu haben, weil viele Veranstaltungen, Termine, Themen irgendwo angesiedelt waren und da wusste manchmal die rechte Hand nicht, was die linke tut, sodass wir aus der praktischen Arbeit heraus gesagt haben, es wäre sinnvoll, wenn einer wäre oder eine, die das einfach mal in die Hand nimmt, verschiedene Initiativen vernetzt, mal genau guckt, welche Gedenktage da sind und wie man die Gedenktage eben auch bewusst begehen kann. Interessanterweise hat zur gleichen Zeit, das war jetzt vor 11 Jahren, auch die evangelische Kirche eine Beauftragte für Erinnerungskultur ernannt, unabhängig voneinander, Pfarrerin Gardey, mit der ich sehr gut zusammenarbeite in dieser Frage.
Und wie sind gerade Sie Erinnerungsbeauftragter geworden?
Na, das liegt daran, dass ich seit nun über 20 Jahren irgendwie bei der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum angesiedelt bin, mit Gottesdiensten und dann auch mit der Arbeit im ökumenischen Gedenkzentrum Plötzensee. Und auch aus dieser Arbeit hat sich eine gewisse Kompetenz ergeben, die mich für dieses Amt dann als sinnvolle Besetzung gemacht hat.
Haben Sie denn so eine Geschichts- oder Historienarbeit? Eine Affinität? Also Sie haben ja Theologie studiert.
Ich habe Theologie studiert? Nein, habe ich nicht. Ich bin kein Historiker. Ich muss mir das also auch alles mühsam erarbeiten. Aber das ist sehr schön, dass man das auch machen kann, auch in Gesprächen mit anderen. Ich kann aber eben auch die historischen Fachfragen den Historikern überlassen.
In diesen Tagen wird ja an das Kriegsende vor 80 Jahren gedacht und damit eben auch an das Ende der Nazi-Diktatur. Wir hatten ja gerade eine Bundestagswahl mit einem bekannten Ergebnis. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn in diesem Jahr in diese Feierlichkeiten?
Gute Frage, ja. Also es ist ein gutes Gefühl, dass wir sagen, vor 80 Jahren ist dieser Krieg zu Ende gegangen und Richard von Weizsäcker hat ja auch von dem Tag der Befreiung gesprochen, interessanterweise zum 40. Jahrestag des Kriegsendes und sagte, es ist ja nicht nur das Kriegsende, sondern es ist die Befreiung von der Nazi-Herrschaft, von der auch die Deutschen befreit wurden. Und die ganzen Jahrestage der Befreiung der Konzentrationslager vor 80 Jahren, Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen, die sind ja alle davor, zeigt also, welche Qualität hier die Befreiung hat, dass wirklich diese Tyrannei, dieses Menschenverachtende ein Ende gefunden hat. Und das ist also sehr gut und eine gute Grundlage, da auch weiterzuarbeiten, noch aufzuarbeiten. Und ja, immer auch daran zu erinnern, dass es eine Befreiung war von Bedrängnis, die durch die Befreiung ja grundsätzlich nicht aus der Welt geschaffen ist.
Nun spielte bei dieser Befreiung die Rote Armee, die Sowjetunion, eine große Rolle. Und jetzt haben wir genau die Debatten gehabt, darf man da die Vertreter Russlands einladen oder nicht? Wie sehen Sie das?
Also ich würde sagen, grundsätzlich sollte man sie einladen. Weil Russland hat also einen ganz großen Anteil daran, dass diese Befreiung stattgefunden hat. Unsäglich viele Russinnen und Russen sind gestorben. Und das, was Putin da jetzt veranstaltet, ist ja auch eigentlich ein Krieg gegen sein eigenes Volk. Ja, dass die auch nicht sagen dürfen, dass sie nicht für den Krieg sind. Ungeachtet dessen, was Putin da jetzt veranstaltet, ist es wichtig, dass man eben die gute Rolle Russlands bei der Befreiung auch mit berücksichtigen kann. Denn Trauer bleibt Trauer.
Welche Rolle spielen denn die christlichen Kirchen bei diesem Gedenken?
Die christlichen Kirchen haben natürlich die Aufgabe immer, das auch mit den Mitteln, die sie haben, anzuschauen, mit Gottesdiensten. Ne? Also bei der Befreiung läuten Kirchenglocken, ja, als Freude über die Befreiung. Es sind viele Gottesdienste damals auch gefeiert worden, sodass wir sagen, wir nehmen diese Befreiung auch als ein Werk Gottes, das er durch engagierte Menschen auch vollzogen hat. Der Frieden fällt ja nicht vom Himmel, sondern es sind ja immer Menschen, die daran mitarbeiten, sodass wir sagen, die Friedensarbeit aus christlichem Engagement heraus hat eine ganz wichtige Rolle. Und die dürfen wir auch im Gottesdienst mitfeiern und über die Gottesdienste hinaus uns eben auch konstruktiv in die Friedensarbeit einbringen. Denn Friede ist ein wirklich Kernbegriff auch des christlichen Glaubens und der Religion überhaupt.
Ist das auch ein Punkt, warum die Kirchen vielleicht auch noch eine ganz besondere Verantwortung haben am Ende? Denn sie waren ja auch nicht unbedingt immer Teil des Widerstandes.
Es gibt ja ein Papier der Deutschen Bischofskonferenz, wo die Bischöfe heute kritisch mit den Bischöfen zur Zeit des Nationalsozialismus, des Krieges, des Zweiten Weltkrieges ins Gericht gehen und sagen, die Kirche war auch Teil des Systems. Das heißt, kaum ein Bischof hat wirklich widersprochen, sondern sie haben das gemacht, was abläuft. Sie haben die Soldaten gesegnet, teilweise Waffen gesegnet, haben den Krieg als sinnvoll erachtet, weil er auch gegen den Bolschewismus ging, sodass da wenig pazifistische Ideen bei den Bischöfen waren, sodass die Kirche im Zweiten Weltkrieg, wie die Bischöfe selber sagen, Teil des Systems waren. Und das tut natürlich weh, wenn man das liest und dann auch Nachweise geführt werden. Und die Kirche hat allen Grund zu sagen, ja, wir haben da auch Schuld auf uns geladen. Und wir müssen sehen, dass wir in unserem jetzigen Verhalten alles dran setzen, um wo auch immer Krieg ist, dagegen zu arbeiten.
Es gibt ja immer wieder auch Menschen, die allerdings meinen, also jetzt, wenn wir nochmal auf die 80 Jahre Kriegsende zurückgucken, du sei mal gut mit dem Erinnern und mit den alten Geschichten. Warum ist denn dieses Gedenken heute eben auch noch so wichtig für die Gesellschaft?
Weil sich zeigt, dass der Krieg nicht aus der Welt ist, ne? Also Erinnern ist immer wichtig. Erinnern als eine wichtige Funktion des Menschen. Also wenn ich mich nicht erinnern könnte, müsste ich jeden Tag überlegen, wo meine Zahnbürste liegt und was ich mir zu essen koche. Die Erinnerung ist etwas, was wir brauchen, was uns das Leben erleichtert und uns hilft, auch Vorgänge einzuordnen. Aus der Erinnerung zu lernen, wie man die Gegenwart gestaltet. Und wenn wir sehen, welche Prozesse zum Beispiel zur nationalsozialistischen Herrschaft geführt haben, wieder die demokratischen Systeme außer Kraft gesetzt wurden, wie die Presse außer Kraft gesetzt wurden, wo alle demokratischen und zivilbürgerlichen Organisationen gleichgeschaltet wurden, dann zeigt uns das, weil wir es in der Welt ja sehen, dass das heute wieder passiert, wo das enden kann, nicht enden muss, aber wo das enden kann und dass wir da sagen, Hand hoch und aufgepasst und wir als Kirchen auch auf bestimmte Normen, grundsätzliche Normen aufmerksam machen, die das Zusammenleben der Menschen regeln.
Im Vis-à-vis zu Gast ist der Beauftragte für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit im Erzbistum Berlin, Pfarrer Lutz Nick. Ja, wie kann man denn zeitgemäß eine Erinnerungskultur am Leben halten, die dann auch junge Leute vielleicht noch interessiert?
Also biografische Arbeiten. Habe ich festgestellt in einem Projekt an der Liebfrauenschule, wo ich Schulpfarrer war, da gibt es die Villa Ahornallee 33, da ist eine kleine Gedenkplatte, dass da die Schwestern unserer lieben Frau, die die Schule gegründet haben, in der Nazizeit Schülerinnen beherbergt, versteckt haben, deren Existenz nicht sicher war. Und die Schüler haben also mit einer Präzision und mit einem Engagement die Sache bearbeitet und haben die einzige Überlebende noch, Margret Korge, auch eingeladen zu einer großen Veranstaltung in der Schule. Und diese Arbeit an Biografien ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass Sie sehen, welche Menschen haben sich engagiert, wie waren sie gestrickt, was waren ihre Motive und was haben sie erreicht. Ich glaube, das wird in Zukunft ganz wichtig sein, die Namen und die Menschen.
Kann man wirklich über das Erinnern an Vergangenes ja auch Jugendliche vor diesen falschen Heldenverehrungen bewahren? Also wie kann man das machen? Aufklären, erzählen? Interessiert es Jugendliche überhaupt, was in der Vergangenheit passiert ist?
Ja, es nimmt ab, ne? Also es ist teilweise auch eine Frage der allgemeinen Bildung in der Schule, welchen Stellenwert da Geschichtsunterricht hat. Man kann ja heute nicht sagen, dass die Zeit des Nationalsozialismus oder die Nazis ganz verbindlich Teil des Unterrichtsprogramms sind. Man kann ja auch was ganz anderes machen. Aber dass man sagt, da müssen wir mehr tun und ja, eben das Aufzeigen von Grundwerten. Ich glaube, das Aufzeigen von Grundwerten ist ganz wichtig und das dem Urteil der Schülerinnen und Schüler auch überlassen, zu sagen, jetzt schaut doch mal, wären die Grundwerte da, die wir für uns, die ich für mich als wichtig erachte, wären die da so eingehalten.
Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, sollen Schulklassen in die Konzentrationslager Gedenkstätten reisen oder nicht? Wie sehen Sie das?
Ich sage ja. Die Gedenkstätten, die Täterorte sind ganz wichtig, um auch zu sehen, mit welcher abgrundtiefen Bosheit, mit welcher Menschenverachtung da gearbeitet wurde, wie die Menschen da wirklich geschunden wurden. Menschen, die die gleiche Würde haben, die gleiche Lebensfreude haben wie ich, sind da so geschändet worden. Und das aufzuzeigen, ist schon ganz wichtig.
Viele Menschen sind ja dieser Zeit verunsichert, die haben große Angst vor Krieg, Arbeits- und Wohnungslosigkeit. Wo sehen Sie denn in diesen Zeiten, auch gerade mit dem Blick auch auf die Vergangenheit, ja, die Verantwortung auch der Kirche? Was kann da Kirche tun? Muss Kirche vielleicht auch tun?
Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, heißt es in der Bibel. Das heißt, wir müssen zunächst sehen, wie ist gerechtes Handeln? Ja? Ohne Gerechtigkeit wird es keinen Frieden geben, wenn es immer nur soziale Verwerfungen gibt. Ja? Wenn die einen reicher und mächtiger werden und die anderen ärmer und ohnmächtiger, dann hat es mit Gerechtigkeit nichts zu tun, wenn sich die Lebensverhältnisse der einen in Prunk und Saus und Braus erweitern und die anderen eben im Elend leben. Dann ist Potenzial von Unfriede da, gesellschaftlicher Unfriede, der dann irgendwo auch entlädt. Das heißt also, die ersten Schritte zum Frieden ist die Forderung und das Herstellen von Gerechtigkeit. Und da müssen die Kirchen mitarbeiten. Und da müssen sie sich auch gewollt oder nicht gewollt mit in politische Tagesfragen einmischen. Sagen, das geht so nicht. Also über die Caritas und Diakonie geschieht das ja vielfach, dass auch da Forderungen aufgestellt werden, zum Beispiel im Kampf gegen die Armut und die Gleichstellung, dass man sagt, das ist unsere Arbeit, das ist unser Job in dieser Gesellschaft, dass wir gerechte Lebensverhältnisse einfordern und selber auch daran mitarbeiten und das als ein wichtiger Friedensbeitrag auch gesehen wird.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.